Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast stadt-radio.de. Mein Name ist Bernd Kniel und heute sprechen wir mit einem Mann, der erst vor kurzem aus dem Senegal zurückgekehrt ist, wo er als stellvertretender Vorsitzender der Afrika-Direkthilfe der NRW-Jugendfeuerwehren unterwegs war. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch. Herzlich willkommen, Bernd Lindenkamp.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Die Strapazen der langen Afrika-Reise gut überstanden?
So strapaziell war das eigentlich gar nicht. Wir waren 2,5 Wochen da und da ich ja nicht das erste Mal dahin gefahren bin, habe ich mich entsprechend vorbereiten können, entsprechend das auch genießen können. Ja.
Wenn man nicht das erste Mal da war, hat man auch gewisse Erfahrungen, was da alles auf einen zukommt.
Das ist so, ja.
Wir werden nachher da ganz intensiv über den Grund deiner Reise und alle Hintergrundinformationen sprechen. Zunächst erstmal vielleicht ein paar Infos zu deiner Person. Du warst viele, viele Jahre stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehrgruppen hier in Förde.
Ja, ich bin seit 1970 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Förde, habe 1989 dankenswerterweise die Möglichkeit bekommen, eine Jugendfeuerwehr zu gründen in Förde. Bin dann über die Jugendarbeit, war dann irgendwann auch stellvertretender Wehrführer, richtig. Habe über die Jugendarbeit dann im Land Nordrhein-Westfalen viele Menschen kennengelernt, war viele Jahre mit meinem Team Schiedsrichter für Jugendfeuerwehrveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und auch teilweise auf Bundesebene. Und darüber habe ich dann auch Kontakt zum Vorstand der Jugendfeuerwehren bekommen, die diese Initiative Afrika Direkthilfe 1987 ins Leben gerufen haben. Und
Vielleicht dazu gleich nochmal. Jetzt habe ich ja mal, oder haben wir das Vergnügen, dass wir mal einen erklärten Fachmann der Feuerwehr hier vor Ort vor dem Mikrofon haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da viele interessante Informationen gibt, von denen der Otto-Normalverbraucher, nenne ich den mal, gar nichts weiß. Wie ist, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, die Struktur, der strukturelle Aufbau der Feuerwehr hier in Förde?
In Förde haben wir eine rein freiwillige Feuerwehr. Inzwischen gibt es zwar bei der Stadt Förde Leute, die hauptamtlich für die Feuerwehr mit tätig sind, aber wir haben eine rein freiwillige Feuerwehr mit zurzeit, weiß ich gar nicht, etwas über 200 Mitgliedern. 5 Löschzüge oder Einheiten heißt das heute. 5 Einheiten haben wir in Förde. Das geht bei uns in Mölln los. Mölln, Löhnen. Dann haben wir Spellen, Friedrichsfeld und die Hauptwache in Förde, aber auf rein freiwilliger Basis.
Und die Hauptwache ist permanent besetzt?
Nein, nein, nein. Freiwillige Feuerwehr heißt, wir haben alle, also ich nicht mehr, ich bin zu alt, aber wir haben alle unseren Beruf, sind berufstätig und machen Feuerwehrarbeit in der Freizeit.
Und die technische Ausstattung ist so, dass man zufrieden ist, oder das ist ja immer so eine Sache, Frage der Finanzen, ist die Ausstattung so, wie sie up-to-date aktuell ist und sollte da irgendwas verbessert werden?
Bei Technik ist man nie zufrieden. Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel für die Feuerwehr getan. Ob das reicht oder nicht, das ist immer so eine Sache, da gibt es immer 2 Meinungen, aber man hat sehr viel getan. Die Führung der Stadt weiß, was sie an der Feuerwehr hat. Und ich denke mal, die Ausstattung ist in Ordnung. Könnte besser sein, natürlich. Die Ausbildung ist super. Also wir haben eine sehr hochqualifizierte, motivierte, freiwillige Feuerwehr. Und das ist oftmals wichtiger als zusätzliche Ausrüstungsgegenstände.
Wie ist das mit dem Nachwuchs?
Bombig. Wir haben eine sehr gut ausgestattete Jugendfeuerwehr. Der Nachwuchs drängt so nach, dass wir da eine Warteliste haben. Ja. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Erfreulicherweise habe ich die ja irgendwann mal gründen dürfen. Inzwischen wird die von einem meiner Söhne geführt. Ist schon eine schöne Sache, ja.
Ja, das ist doch mal ein Aspekt, der ja gar nicht hoch genug gelobt werden kann und auch eigentlich sehr selten ist, dass man im Jugendbereich da überhaupt gar keinen Nachwuchsmangel hat, sondern sogar, wie du gesagt hast, eine Warteliste aufstellen muss. Wenn jetzt jemand Interesse hat, den Kindern, sich irgendwie bei der Jugendfeuerwehr zu engagieren, was muss der tun? Wie kann der sich bei euch melden?
Er muss gar nicht viel tun. Er sollte an einem Dienstagabend ab 18 Uhr zum Gerätehaus in Förde gehen, sich mit den Leuten, mit den Jugendwarten unterhalten und die werden ihm dann schon sagen, wie und wann er am Dienst teilnehmen kann.
Und was erwartet dann so ein, ich sag das mal, Frischling?
Das ist, so viel Zeit haben wir, glaube ich, heute. eine ganze Menge. Also bei der Jugendarbeit wird sehr viel Wert darauf gelegt, nicht nur Feuerwehr zu machen. Aber die meisten Jugendlichen, die zur Jugendfeuerwehr kommen, wollen natürlich im roten Auto sitzen, die wollen einen Schlauch in der Hand halten. Das ist aber nicht das Einzige. Wir haben in den letzten Jahren es immer geschafft, mehr als 50% Jugendarbeit zu machen. Das heißt, vom Zeltlager angefangen bis hin zu Spielen, die überwiegend auch mit Feuerwehr zu tun haben, klar. Aber die sollen jetzt keine perfekten Feuerwehrleute werden, sondern die sollen Spaß an der Sache haben. Und wenn man sich die gesamte Feuerwehrförde anguckt, dann ist das wohl geschafft worden, weil sehr, sehr viele, ich kann jetzt nicht die Prozentzahl sagen, aber sehr viele der jetzt aktiven Feuerwehrleute kommen aus der Jugendarbeit.
Das spricht für sich. Ja. Brauchen wir auch gar nicht weiter zu kommentieren. Ja, deine Herzensangelegenheit, die Jugendfeuerwehr. Ja. Wie war das mit der Gründung? Bist du auf den Gedanken, auf die Idee gekommen? Gab es sowas vorher schon in NRW? Und wie ist das, muss man sich das vorstellen?
Also Jugendfeuerwehr in NRW gibt es schon ziemlich lange. Eine der ersten Jugendfeuerwehren in NRW kommt aus dem Kreis Wesel. In Hünxe hat der Karl-Heinz Hill sehr früh mit Jugendarbeit angefangen. Wir haben in Förde 1985 war es, glaube ich, eine kleine Gruppe mit Jugendarbeit gehabt. Diese Gruppe wurde dann aber, ja, wie soll man das sagen, an die Wand gefahren. Also die Führung wollte es nicht, dann haben wir eine neue Wehrführung bekommen. Und eine der ersten Aufgaben von Ernst Wademann war zu sagen, wir gründen eine Jugendfeuerwehr, mach das mal. Habe ich dann auch gerne gemacht. Ja, und so ist das entstanden, immer mehr geworden, immer größer geworden und ja, der Erfolg heiligt die Mittel. Es hat geklappt, ja.
Super, ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, durch die Gründung der Jugendfeuerwehr hast du dann auch Verbindungen in überregionale Jugendfeuerorganisationen bekommen, Verband und dergleichen mehr. Und dann gibt es dann irgendwie, oder hat es dann irgendwie einen Kontakt gegeben zu dieser Afrika-Direkthilfe, die dann auch wohl schon existierte? Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema. Vielleicht kannst du da was zu sagen, wie die Verbindung zustande gekommen ist.
Ganz verrückt. Wir haben als Kreis Wesel die Schiedsrichter für den Bundeswettkampf der Jugendfeuerwehren gestellt. Und das seit, ich weiß es nicht genau, seit 87, 88 irgendwann. Nee, stimmt gar nicht. 89 haben wir gegründet, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ich komme jetzt mit den Jahren schon durcheinander. Heiei. Nee, auf jeden Fall, Anfang der 90er haben wir als Jugendfeuerwehr des Kreises Wesel die Schiedsrichtergruppe gestellt für diesen Bundeswettkampf und waren dann in Haldem, das ist im Kreis Minden-Lübbecke, haben da einen Bundeswettkampf oder eine Vorausscheidung für einen Bundeswettkampf bewerten dürfen. Und da war dann auch der Vorstand der Jugendfeuerwehren Nordrhein-Westfalen und die haben mit mir einfach über viele Sachen geredet, auch über Afrika, auch über den Senegal. Da habe ich gesagt, na gut, okay, ich kann da mal Mitglied werden. Habe ich dann gemacht, ohne zu erwarten, irgendwann mal in den Senegal zu fahren. Jahre später hat ein guter Freund von mir gesagt, ich werde jetzt 60 und ich möchte einmal in Senegal, weil ich bin ja schon jahrelang Mitglied bei diesem Verein. Und ich fahre dahin, da habe ich gesagt, Heinz, da kannst du nicht alleine hinfahren, da fahre ich mit. Meine Frau hat das massiv unterstützt. Dann ist mein Sohn Sebastian, der ist auch mitgefahren. Und da bin ich das erste Mal in Senegal gekommen und habe gesehen, was diese Gruppe Afrika Direkthilfe mit wenig Geld in diesem armen Land machen kann. Ja, und das ist dann wie eine Sucht. Man will dann nicht mehr loslassen. Und Gut, wir zahlen die Reisen selber, klar. Das ist eine Belastung, richtig, aber man bekommt auch sehr, sehr viel zurück.
Da schließt sich natürlich die Frage an, was ist die Afrika-Direkthilfe? Der Name spricht zwar schon für sich, aber ich denke, da kann man sicherlich ein bisschen mehr zu sagen.
Die Afrika-Direkthilfe ist eine Initiative der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen. Hat irgendwann angefangen, 1987 in Kenia den Menschen zu helfen oder den Kindern zu helfen. Dann kamen die Unruhen mit, wie hießen die noch, Tutu? Also auf jeden Fall konnte man als Europäer nicht mehr nach Kenia reisen oder nicht mehr in den Bereich Kenias reisen. Man hatte aber darüber gesprochen, dass man in Afrika hilft. Und es war Geld auf dem Konto. Dann haben die gesagt, okay, wir müssen was tun. Wir müssen einfach das Geld, was von den Kindern kommt, das ist ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel. Das ist also von den Kindern gesammelt worden. Das wollen wir irgendwie sinnvoll anwenden. Dann gibt es eine Verbindung der Stadt Solingen mit der Stadt Thiès im Senegal. Dann sind Vorgänger, müsste man ja schon sagen. Also der damalige Vorstand ist dann in Senegal gereist und hat gesehen, was da alles zu tun ist und festgestellt, das können wir gar nicht alles schaffen. Dann haben wir gesagt, okay, wo können wir sinnvoll ansetzen? Und hat man durch die Kontakte mit der Stadt Thiès festgestellt, dass die Kindergärten ja nicht im schlechten Zustand sind, dass sie eigentlich nicht existierten. Es wurden Kinder beaufsichtigt, damit die Eltern arbeiten konnten. Aber das war nicht das, was wir als Europäer so erwarten.
Darf ich vielleicht mal eben ganz kurz einen Cut machen? Nochmal zurück. Die Verbindung zwischen NRW, Jugendfeuerwehren und Afrika-Direkthilfe, das ist ja auch erstmal nicht so eine Selbstverständlichkeit. Wie und von wem ist die überhaupt gegründet oder initiiert worden?
Die Afrika-Direkthilfe ist damals gegründet worden von den Vorstandsmitgliedern der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen.
Gab es da irgendwie einen konkreten Anlass zu oder haben die irgendwie, wie kann man sich das vorstellen?
Da war ich noch nicht bei.
Ja, klar.
Es hatte damit zu tun, dass man als Jugendfeuerwehr den Kindern etwas mehr an Hand geben wollte für die Zukunft, denen einfach mal zeigen wollte, wir können mehr tun als denn nur hier vor Ort.
Ja.
Hatte auch damit zu tun, dass der Landesjugendring damals gesagt hat, ihr müsst international auch was tun. Und da kamen viele Sachen zusammen.
Okay. Ja gut, jetzt seid ihr also im Senegal, ich wollte gerade sagen beheimatet.
Nee, das nicht.
So weit nicht, aber sehr stark engagiert. Wie muss man sich eure konkrete Arbeit vor Ort vorstellen? Was macht ihr da?
Fangen wir am besten am Anfang an.
Das wäre gut, ja.
Ich habe gerade über Kindergärten geredet. Damals hat man dann einen Kindergarten gesehen beim ersten Besuch. Das war im Prinzip ein Schafstall, in dem 60 Kinder untergebracht wurden unter ganz fürchterlichen Voraussetzungen. Dann sind die Jungs und Mädchen wieder zurückgekommen aus dem Senegal und haben gesagt, wir müssen was tun. Was machen wir denn? Man hat sich Gedanken gemacht, wie man helfen kann. Daraus ist dann auch der Verein entstanden. Vorher war es eine Initiative, dann wurde es ein Verein vor 30 Jahren. Und man hat gesagt, okay, wir bauen dann an dieser Stelle einen Kindergarten. Das ist in Van den Kuruen, ein Ortsteil von Thiès. Der Kindergarten sieht immer noch sehr, sehr gut aus im Verhältnis zu anderen Gebäuden, die im Senegal gebaut werden. Wir sehen auch jedes Jahr, achten wir darauf, dass die farblich in Ordnung sind. Auch die nachher entstandenen drei Kindergärten, die unser Eigentum sind, dass die Gebäude in Ordnung sind, dass Spielgeräte da sind für die Kinder. Wir sorgen nicht für die Bezahlung der Erzieherinnen. Das ist Sache des Landes Senegal. Da wollen wir uns auch gar nicht, wir wollen uns auch nicht in die Erziehung einmischen, aber wir sorgen dafür, dass ordentliche Gebäude da sind und ordentliche Möglichkeiten für die Kinder. Haben inzwischen neben den vier eigenen Kindergärten, bei denen wir Eigentümer des Grundstückes und der Gebäude sind, haben wir einige andere Kindergärten mit unterstützt. Unterstützen die Feuerwehr zum Beispiel, haben jetzt mit Hilfe von vielen, vielen Organisationen hier auch aus dem Kreis Wesel, dazu gehören die Volksbanken Steag und viele andere, haben wir Möbelteile im letzten Jahr in den Senegal gebracht, die bei der Feuerwehr und bei Kindergärten angekommen sind. Diese Möbelteile haben wir jetzt auch gesehen, auch bei dem nagelneuen Ausbildungszentrum der Feuerwehren des Senegal. Dieses Ausbildungszentrum ist auch zufällig in Thiès entstanden. Nee, ist schon eine ganze Menge Bewegung drin. Ja.
Mehrere Fragen. Jetzt gerade als Außenstehender, der mit der Thematik natürlich längst nicht so intensiv vertraut ist. Einmal, du hast gesagt, das ist oder die Grundstücke sind unser Eigentum. Das deutet darauf hin, dass es eigentlich eine optimale Zusammenarbeit mit den Behörden, Ämtern, Verwaltungen, Regierungen in Senegal geben muss. Wenn ich mir vorstelle, eine ausländische Organisation sagt, das ist unser Eigentum, dieses Grundstück, und das in einem afrikanischen Land. Wie ist da der Stand der Dinge? Habe ich das zu optimistisch gesehen?
In der Tat. Also das Zusammenarbeiten mit Behörden in Westafrika ist extrem schwierig. Das werde ich jetzt auch nicht weiter ausdehnen. Nur zum ersten, also als ich das erste Mal mit im Senegal war, haben wir über ein Grundstück verhandelt. Dazu waren wir zum Vorgespräch bei der Stadt. Das Gespräch hat über 4,5 Stunden gedauert. Wir sind nicht zum Ziel gekommen. Afrika ist anders. Lassen wir das dabei.
Ja, okay. Ja gut, du hast gerade gesagt, was ihr da alles schon herübergeschafft habt. Das ist ja auch ein logistisches Problem, oder?
Ich habe 45 Jahre Logistik gemacht, das ist nicht das Problem.
Ja, aber ist ja auch ein enormer Kostenaufwand. Ne? Ja, das kann man stimmt. Ja nicht mal eben, wenn wir sagen, wir ziehen um, dann geht das in den LKW, aber das sind ja dann ganz andere Größenordnungen. Da wird das wahrscheinlich mit Schiffen transportiert werden, Containern und so weiter und so weiter.
Ja, wie gesagt, ich habe Logistik gemacht, ich habe mich um einige logistische Probleme dieser Welt kümmern dürfen, viele, viele Jahre lang, und Feuerwehr war immer ja nur mein Hobby. Ja, in der Tat, also die Transporte in den Senegal sind schwieriger, als wenn man etwas von Förde nach Dienstlagen bringen will.
Das denke ich mir.
Aber wenn man möchte, kann man das natürlich schaffen. Es kostet viel Geld, ja. Mhm. Und wir überlegen ganz genau, ob wir einen Container schicken, weil das machen wir nur dann, wenn es in irgendeiner Form sich lohnt. Inzwischen ist es im Senegal so, dass viele Sachen da auch vor Ort gemacht werden können, dass das also gar nicht von hier darüber gebracht werden muss. Und bitte, bitte, bitte an alle, die das, keine Textilien nach Afrika, weil die werden überschüttet mit unserem Müll, mit unseren Altkleidern. Das ist eine Sache, die mich irritiert hat in den letzten Jahren, wie viel da ankommt. Wenn wir etwas dahin bringen, dann sind das entweder Möbel, die genau passend sind zu den Aufgaben, die wir haben, medizinische Geräte, die genau zu dem passen, was da gebraucht wird, weil wir klären vorher immer ab, ob das gebraucht wird. Wenn es nicht benötigt wird, geht es nicht dahin. Wir wollen den Senegal nicht als Müllladeplatz nutzen, wie viele, viele andere Länder in Afrika.
Kannst du uns ein paar Informationen allgemein zum Senegal sagen? Wie ist das so im afrikanischen Kontinent einzuordnen?
Ich habe extra Unterlagen mitgenommen, die werde ich jetzt aber nicht raushauen. Der Senegal liegt im Westen Afrikas, und zwar ja an der äußersten Spitze eigentlich. Afrika hat ja so einen schönen Bogen, und da ist der Senegal. Ich habe jetzt die Quadratkilometer nicht. Ich habe auch die Einwohnerzahlen nicht, die auch nicht stimmen, weil es gibt keine Volkszählung, die wirklich
belastbar ist,
werden kann. sind also irgendwo zwischen 17 und 20 Millionen Einwohner im Senegal. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 80%. Analphabetentum ist zwangsläufig sehr, sehr hoch, weil seit 5 Jahren in etwa gibt es eine Schulpflicht. Vorher konnten nur die Kinder zur Schule gehen, die es bezahlen konnten. Und bei der hohen Arbeitslosigkeit ist das dann natürlich schwierig. Ne? Gut, es ist anders. Es ist eine andere Welt.
Völlig andere Kultur. Ja. Ja. Aber gerade was du angesprochen hast, bei 80% Arbeitslosigkeit, ist das natürlich eine Frage des Bildungssystems, in erster Linie vermute ich mal. Und da erfüllt ihr eine ganz wichtige Aufgabe mit euren Kindergärten.
Ja, wir haben oder.
Als Vorstufe zu einer vernünftigen, grundlegenden Bildung.
Ja, die Aufgabenstellung, die wir damals vorgefunden haben, war so, dass Kinder, die ohne Französisch sprechen zu können oder verstehen zu können, in die Schule kamen, normalerweise nach 1-2 Wochen die Schule verlassen haben und dann irgendwas anderes gemacht haben. Heute ist es anders, also es gibt ja die Schulpflicht, aber auch heute ist es noch so, dass viele, viele Kinder, die in die Schule kommen, dem Unterricht nicht folgen können, weil sie die Sprache nicht können. In den Kindergärten wird von den verschiedenen Stammessprachen, Wolof, Pöhl, Serer, es gibt 15 Sprachen allein im Raum Thiès, werden die Kinder an die französische Sprache herangeführt. Die sind nicht perfekt, aber wenn ich mein Französisch sehe, ist das noch schlechter. Aber die werden an die Sprache herangeführt und können dann dem Unterricht folgen und werden dann sehr schnell auch motiviert, lernen zu wollen und weitermachen zu wollen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Französisch ist die offizielle Staatssprache?
Das ist die Landessprache.
Und weil du gerade von Schulpflicht gesprochen hast, das ist also nicht mehr so, dass man sich seinen Platz in der Schule erkaufen muss, sondern die Schule oder der Schulbesuch ist für alle verpflichtend und es wird ein staatliches Schulsystem vom Staat auch finanziert.
Es gibt ein Schulsystem, das beinhaltet 4 Jahre Grundschule in Anführungsstrichen, also eine Basisausbildung. Mhm. Alles andere ist nach wie vor nicht unbedingt kostenfrei.
Wie groß ist die Zahl der Kinder, die ihr erreicht in Thiès, die ihr also dann auch entsprechend fördern und unterstützen könnt?
Also in unseren Kindergärten haben wir roundabout 400 Kinder, die wir betreuen oder die betreut werden in unseren Kindergärten. Wir erreichen eventuell auch mehr, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist dann, wenn wir irgendwo einem anderen Kindergarten helfen, zählen wir die Kinder nicht durch.
Noch eine wichtige Frage, dass es also Vorschriften und Regeln gibt, dass man bei einer entsprechenden Unterstützung auch seitens der deutschen Regierung, dass die Hilfsorganisationen sich verpflichten müssen, nach 2 Jahren sich aus der gesamten Hilfe, Unterstützung, Organisation, wie auch immer, zurückzuziehen. Was ist denn das für eine seltsame Regelung?
Das ist keine seltsame Regelung, das wird von allen europäischen Staaten so gehandhabt.
Ja, ist das denn sinnvoll oder was steckt da für eine Überlegung dahinter?
Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann ich nicht entscheiden. Wir haben für uns entschieden, wir wollen nachhaltig helfen. Unser ältester Kindergarten ist 27 Jahre alt und den unterstützen wir genauso wie zu Anfang. Ja, wir könnten noch viel mehr tun, wir könnten es aber nicht nachhaltig tun. Und wir wollen langfristig unsere Projekte auf dem Weg behalten.
Das ist aber auch alles möglich.
Ist möglich, ja, klar.
Unterstützung, haben wir gerade gesagt. Ist denn Unterstützung da gewesen seitens der, zum Beispiel der deutschen Regierung, der deutschen Behörden?
Wir würden Unterstützung bekommen können, wenn wir denn bitte, bitte machen. Aber dann hätten wir die Problematik, dass wir irgendwann aus den Projekten raus müssen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen also langfristig weiterarbeiten.
Also ich muss nochmal fragen, ich verstehe die Logik nicht, die dahinter steht, warum man dann sich verpflichten muss, nach 2 Jahren sich da rauszuziehen. Das bedeutet doch, dass man den Leuten da hinten alles überlässt, alles selber überlässt, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber es gibt keine Sicherheit, keine Gewährleistung, dass das dann auch vernünftig weitergeführt wird, oder?
So sehe ich das. Ich denke mal, dass es Leute gibt, die es anders sehen. Aber gut, wir können nur unsere Projekte fördern. Ja. Und ich werde mich hüten, über andere Sachen zu reden.
Ja, gut,
aber es gibt sehr, sehr viele Brunnen, die versandet sind. Sehr viele Schulen, die verfallen sind. Es gibt also sehr viele Sachen, die wir vor Ort dann sehen. Und die uns dazu bringen, weiter nach unserem System nachhaltig zu arbeiten.
Und das sehen offizielle Stellen dann nicht. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen.
Sag da jetzt nichts zu.
Okay, Nachhaltigkeit hast du gerade angesprochen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei, den Leuten auch Eigeninitiative zu ermöglichen. Wie sieht das da aus?
Ist natürlich schwierig. Wir sind einmal im Jahr 2 Wochen oder auch mal 2,5 Wochen vor Ort. Wir haben vor Jahren entschieden, Arbeiten nicht mehr selbst durchzuführen, sondern die von den Menschen vor Ort machen zu lassen. Überwiegend versuchen wir auch, die Eltern der Kinder mit einzubinden. Das führt dazu, dass die natürlich auch eine größere Bindung oder eine bessere Bindung zum Kindergarten haben. Ja, wir versuchen auf jeden Fall, die Gebäude so zu erhalten, wie sie gedacht sind. Das führt auch dazu, dass wir nach der Regenzeit manchmal ganz erschreckt sind, wie da Veränderungen passieren. Aber wir erhalten die Gebäude in dem Zustand, damit die Kinder eine vernünftige Grundlage haben, vernünftig und gerne zum Kindergarten gehen. Teilweise viele, viele Kilometer zu Fuß zum Kindergarten gehen. Bei 40 Grad mittags ist das auch nicht so ganz einfach. Aber ja, wie gesagt, wir wollen für die Kinder was tun. Und Das soll jetzt nicht nur für die Kinder heute sein, sondern auch für die, die noch kommen.
Eigeninitiative entwickeln. Wie groß ist die Rückmeldung seitens der Bevölkerung vor Ort? Auf wie viel Zuspruch trefft ihr da?
Das ist schwer zu sagen. Also die Leute sind sehr, sehr dankbar. Wir können ja mit vielen nicht kommunizieren. Das ist das Problem, weil wir können nicht alle Stammesprachen. Wir reden mit den Erzieherinnen, die überwiegend Französisch können, auch nicht alle. Und da hört es dann schon irgendwo fast auf. Aber wenn wir vor Ort sind, werden wir regelmäßig eingeladen. Man macht für uns Feste. Nimmt eigentlich das letzte bisschen, was man an Lebensmitteln hat, um uns zu erfreuen. Das wollen wir eigentlich so gar nicht, aber da kann man sich nicht immer gegen wehren. Es ist eine andere Kultur als bei uns.
Wenn man jetzt diese Afrika-Direkthilfe unterstützen will, was kann man dann tun?
Wir sind beheimatet in Bergisch Gladbach und in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch ein Spendenkonto natürlich. Wir sind ein eigentragender Verein. Wir sind auch dazu in der Lage, Spendenquittungen zum Beispiel auszustellen. Wir wollen nicht auf Teufel komm raus Geld haben. Wir wollen unsere Projekte weiter fördern. Und wenn jemand uns helfen will, darf er das gerne tun.
Da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Wir werden, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man auf unserer Webseite uns aufruft, ich sage nochmal stadt-radio.de, Stadt mit Doppel-T geschrieben. Da gibt es dann unter dem jeweiligen aktuellen Beitrag immer noch eine Infobox und da werden wir dann unter anderem eine Webseite, gibt es bestimmt auch, denke ich.
Die gibt es nicht bei uns.
Nein. Die gibt es, aber die Bankverbindung das Spendenkonto, das können wir da eintragen, da kann man das nachlesen. Und wenn man dann helfen möchte, sehr, sehr gerne. Ja, lieber Bernd, da sind wir schon fast am Ende. Es gibt noch immer so eine Frage, eine letzte Frage, so als kleine Tradition immer wieder. Was wünschst du dir für die Zukunft? Einmal jetzt privat gerne auch, aber vor allen Dingen natürlich auch in Hinsicht auf diese sehr tolle und unterstützungswerte Aktion.
Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
Guck mal,
privat wünschen wir uns alle die Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Das heißt Gesundheit,
ja, klar.
Weltfrieden. Jetzt könnte ich noch weiter ausruhen. Nein, dass meiner Familie gut geht, das ist wichtig. Und für unsere Afrika-Direkthilfe wünsche ich mir, dass die noch viele, viele Jahrzehnte die Arbeit weiter leisten kann, die jetzt gemacht wird. Wir haben jetzt kein Generationenproblem, aber es würde mir sehr viel Spaß machen, wenn wir regelmäßig, das haben wir in den letzten Jahren auch immer versucht, regelmäßig junge Leute mitnehmen können, denen wir vor Ort auch zeigen können, dass die Welt nicht nur so ist, wie wir sie hier bei uns in Förde oder in Deutschland haben, sondern dass es auch andere Teile der Welt gibt und dass man da tatsächlich denen die Hand reichen muss und denen weiterhelfen muss, weil die Zukunft wird es nicht zulassen, dass wir diese großen Unterschiede zwischen Reich und Arm weiter behalten werden. Das macht einem schon zu schaffen. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Man kann viel und auch sehr eindringlich erzählen und berichten. Man kann tolle Fotos machen und tolle Videos drehen, aber das kann den persönlichen Eindruck vor Ort mit Sicherheit nicht ersetzen.
Nein, eindeutig nicht. Wobei Fotos und Videos fällt mir gerade ein. Facebook, da sind wir natürlich. Wir haben keine Website, aber wir sind auf Facebook.
Und das dann läuft das auch unter Afrika Direkthilfe. Ja, ja. Mit diesen drei Begriffen kommt man dann klar. Ja. Bernd, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Viele, viele hochinteressante Informationen. Eine tolle Sache. Da kann man nur alle Leutchen aufrufen, unterstützt das, weil, und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, man in eurem Fall, ja es gibt nicht mehr als 100%, aber wirklich 100% sicher ist, dass die Hilfe oder die Unterstützung, die gegeben wird, auch vor Ort ankommt.
Da stehen wir für, ja.
Herzlichen Dank, alles gut, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Ja.
Dankeschön.
Gut. Tschüss. Ja, tschüss.